ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Herzlich willkommen bei Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren und natürlich auch für alle interessierten Männer. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Moderatorin, Redakteurin bei MDR Aktuell und die Expertin an meiner Seite ist Dr. Katrin Schaudig, Frauenärztin aus Hamburg, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Schön, dass Sie wieder dabei sind, Frau Schaudig. Hallo nach Hamburg.
Ja, hallo liebe Frau Simonsen.
Wie versprochen geht's heute weiter mit dem Thema Phytotherapie. Für die Frauen in den Wechseljahren. Wir haben uns da vor 2 Wochen ja schon ausführlich drüber unterhalten. Und da es einfach sehr viel zu besprechen gibt, geht es heute weiter, auch mit vielen eurer Fragen. Wieder mit dabei ist die Fachärztin für klinische Pharmakologie und Expertin für Phytotherapie, Dr. Susan Zeun. Ich freue mich, dass Sie sich noch mal Zeit genommen haben.
Vielen Dank. Ich freue mich auf weitere spannende Fragen.
Frau Zeun und Frau Schaudig, wir haben ja in der ersten Folge zum Thema Phytotherapie uns über Hitzewallung unterhalten. Das nennt man auch vasomotorische Symptome und ich habe gelernt, da gibt's nicht nur die Hitzewallung. Frau Zeun, Sie haben mal in einem anderen Podcast gesagt, das sind auch brennende Hände oder Füße. Das klingt jetzt wirklich nach einem ziemlich ungewöhnlichen Symptom. Wo kommt denn das her?
Die vasomotorischen Symptome oder Hitzewallung sind ja eine Fehlstörung der Thermoregulation, vor allen Dingen von den kleinen Kapillaren. In denen sind auch Nervenendigungen drin. Und anstatt quasi Schweiß zu produzieren oder nur ein Hitzegefühl, kann es unter Umständen auch zu stark brennenden Handflächen und Füßen führen. Also der Wirkmechanismus ist derselbe dahinter, die Fehlregulation der Thermorezeptoren und äußert sich dann halt nur ein bisschen anders, dass quasi die Gliedmaßen sehr stark brennen.
Wir hatten ja auch schon über Pflanzen gegen Hitzewallungen gesprochen. Helfen die dann auch gegen diese brennenden Hände und Füße oder was empfehlen Sie dann Ihren Patienten?
Prinzipiell ja. Ganz häufig hilft schon erstmal das Verständnis auch, dass diese Befindlichkeitsbeschwerden quasi in demselben Umstellungsprozess der Wechseljahre zu finden sind. Generell Brennnesselwurzel Frischpresssaft ist eine gute Möglichkeit, diese neurologisch gesteuerten unangenehmen Sensationen auch behandeln zu können.
Diesen Frischpresssaft, wo bekomme ich den?
Im Reformhaus.
Okay, muss ich nicht selber Brennnessel?
Nein, bitte nicht. An der Stelle sind wir an einer anderen Stelle, auf die ich gerne nochmal eingehe. Heilpflanzen zu sammeln, zu trocknen, anzuwenden, sind ein wunderbares Hobby. Sind aber quasi Pflanzen aus Selbstsammlung oder selbst hergestellte Arnika-Salbe dringend zu differenzieren von pflanzlichen Arzneimitteln.
Mhm. Carmen hat uns geschrieben und bei ihrem Problem habe ich gedacht, naja, vielleicht gehört das ja auch zu den vasomotorischen Symptomen. Carmen ist 58 und leidet seit 5 Jahren unter Mundtrockenheit. Sie war schon beim Hausarzt, Zahnarzt, HNO, bei der Frauenärztin. Da es in ihrer Familie Brustkrebs gibt, möchte die Frauenärztin es nicht mit Hormonen versuchen und Carmen fragt nun, was sie tun kann. Mundtrockenheit auch typisch für die Wechseljahre?
Typischer ist die vaginale Trockenheit, aber auch im Mund befinden sich Schleimhäute, die befeuchtet werden sollten, müssten und wo es quasi zu Trockenheitssymptomen kommen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob Carmen sich irgendwie auf die Mundtrockenheit allein fokussiert. Meistens kommt die vaginale Trockenheit und die Mundtrockenheit als kombinierte Symptomkomplex vor. Für den Intimbereich, für gute Feuchtigkeitsversorgung sorgen. Da gibt es, also wenn keine Allergien vorliegen, native Öle, die sehr gut wirken können. Aloe Vera ist ein wunderbarer Feuchtigkeitsspender, aber nicht als Gel mit Alkohol. das hat wieder einen gegenteiligen Effekt und sollte nicht in der Intimzone angewendet werden. Das sind aber keine Möglichkeiten, die ich für den Mundbereich primär empfehlen würde. Für die Mundtrockenheit stehen uns beispielsweise der Bertram und die Kamille zur Verfügung. Das sind beides Korbblütler, da muss man vorsichtig sein, was Allergieneigung angeht. Scharfstoffe zur Speichelbildung werden häufig eingesetzt, also regelmäßig ein wenig geriebenen Meerrettich, der gleichzeitig hervorragend antientzündlich wirkt, oder die sogenannten Sauerstoffe, also Zitrone oder Lutschpastillen, die einen Zitrusfrucht Anteil haben, steigern die Speichelproduktion. Und bei sehr starken Beschwerden immer eine kleine Wasserflasche dabei haben und gelegentlich einen kleinen Schluck zuführen. Mhm. Wie ich schon sagte, leider kommt es durch die Trockenheit dann auch sehr häufig zu Infektionen. Also neben der Förderung der Speichelbildung über Scharfstoffe oder Sauerstoffe, womit nicht der Sauerstoff in der in der Luft gemeint ist, sondern quasi die Geschmacksqualität, gibt es aus der Apotheke auch Lutschpastillen, zum Beispiel mit ätherischen Ölen von Lavendel und Thymian, die auch speichelfördernd wirken und dabei eine leichte antientzündliche Wirkung aufweisen.
Frau Schaudig, Mundtrockenheit, ist das was Ihre Patientinnen erwähnen oder eher bei Ihnen nicht so in der Praxis?
Doch, das seltener. Also da hat Frau Zollen völlig recht. Also diese vaginale Trockenheit, das haben ganz viele Frauen. Aber die Mundtrockenheit höre ich gelegentlich. Man muss natürlich dann auch Erkrankungen ausschließen. Es gibt zum Beispiel das Sjögren-Syndrom, was man denken muss. Aber die haben dann auch trockene Augen und so weiter. Also ich sehe das nicht selten und ich gebe zu, ich bin da gelegentlich ein bisschen ratlos.
Uns schreiben auch Frauen, die über Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen und auch über die sogenannte Frozen Shoulder klagen. Frau Zeun, das ist ja ein Problem, mit denen die Frauen auch zu Ihnen kommen.
Ja. Hier hat die Aufklärungsarbeit in den letzten Jahren, fängt langsam an, Früchte zu tragen. Das ist nämlich eine klassische Indikation gewesen, die beim Orthopäden gelandet ist. Dabei vergessen wir, dass beispielsweise bei den Japanerinnen oder bei den Südostchinesinnen die Frozen Shoulder das Leitsymptom der Wechseljahre sind.
Okay.
Sind nicht die Hitzewallungen, warum auch immer. Wir sind immer noch damit beschäftigt, herauszufinden, warum, wieso, weshalb diese vasomotorischen Symptome bei unseren Geschlechtsgenossinnen in Japan etc. pp. Nicht das maßgebliche Symptom sind, sondern eher die sogenannte Frozen Shoulder und Gelenkbeschwerden. Es passiert sehr häufig, dass quasi Mitte, Ende der 40er die Frauen dann sich selbst Rheuma diagnostizieren, weil nach kurzem oder längeren Liegen plötzlich die Füße wehtun, dass die Handgelenke schmerzen und eben, dass sich Symptome hauptsächlich an der Schulter äußern. Warum es ausgerechnet die Schulter ist, dafür gibt es noch keine eindeutige Erklärung.
Darf ich da einhaken? Und zwar, ich habe, glaube ich, sogar mal von Ihnen gehört, Frau Zollen, das mit der Frozen Shoulder in Japan und dem Leitsymptom. Mir war das null klar. Ich habe jetzt mal darauf geachtet bei meinen Patientinnen. Es ist tatsächlich erstaunlich. Meine persönliche These, warum es gerade die Schulter ist, könnte sein, dass Frauen in den Wechseljahren auch dieses Anspannungsgefühl haben, Ängste und so weiter. Und dass ich das bei bestimmten Frauen besonders durch Anspannung im Schulterbereich, der ja sehr belastet ist. Man braucht ja den Arm und die Schulter für viele Tätigkeiten und dass da das sich besonders niederschlägt. Also ist so meine persönliche These. Kann mich selbst erinnern, ich hatte mal vor vielen Jahren, lange vor der Menopause, ein Schulterproblem, wo mir ein sehr kluger Orthopäde gesagt hat, sie belasten ihre Schulter immer so, als würden sie ein Bügeleisen knapp über dem Bügelbrett halten. Das hat mir total eingeleuchtet. Und wenn ich jetzt Schulterprobleme habe, versuche ich immer maximal meine Schulter zu entspannen. Das hilft natürlich nicht unbedingt. Aber ich glaube, die These, dass die Anspannung und auch diese Stimmungsprobleme in den Wechseljahren vielleicht dazu beitragen, persönliche Überlegung.
Ja, der historische Spruch, etwas auf dem Buckel haben, hat ja auch seinen Ursprung, wie viele volkstümlichen Aussprüche. Und ja, natürlich, man schultert in dem Zeitraum der Perimenopause und der grünen Menopause als Frau ziemlich viel, mit Doppelt- und Dreifachbelastung. Ein sehr klassischer Mix heutzutage, die Pubertät 1.0 und 2.0, das heißt die wahre Pubertät und dann quasi das Klimakterium als Pubertät 2.0, ist eine explosive Mischung in manchen Haushalten.
Ich wollte nur sagen, das mit der Frozen Shoulder, ich kenne das von meiner Freundin. Es war wirklich witzig, es ist nur eine Schulter betroffen gewesen. Und ich glaube, so nach anderthalb Jahren, sie war dann bei der Physiotherapie und da sagte der auch, ja, ich habe da viele Frauen in ihrem Alter mit diesem Problem. Dann war es weg und seitdem ist es weg. Das ist auch nicht wiedergekommen.
Das ist quasi eine Entzündungsreaktion, die halt auch andere Gelenke betrifft. Aber wir hatten ja schon besprochen, dass die Änderung durch den Östrogenrückgang sehr komplex ist. Was inzwischen nachgewiesen ist, dass die Vielfalt des Mikrobioms, des Darmes und der anderen Mikrobiome während der Wechseljahre nach unten geht. Das heißt also, von ganz, ganz verschiedenen Bewohnern des Darmes schränkt sich das immer mehr ein. Es schränkt sich auch ein auf Bakterien, die versuchen, Östrogen wieder zurückzuholen. Die Auswirkung des Ganzen ist, das Immunsystem fängt an, sich zu langweilen. Es hat plötzlich kaum noch Aufgaben, weil eine große Vielfalt an Mikrobiombewohnern sorgt auch dafür, dass das Immunsystem gut beschäftigt ist. Und es kommt infolgedessen zu überschießenden Entzündungsreaktionen. Das heißt, eine kleine Belastung, wie Frau Schaudig sagte, ja, die Schulter wird auch sehr belastet, was stimmt. Eine Belastung speziell auf einem Gelenk kann schneller zu einer überschießenden Entzündungsreaktion führen. Einfach weil das Immunsystem in der Phase durch die Herabsenkung des Östrogenspiegels und durch andere Hormonturbulenzen stark beschäftigt ist und quasi solche überschießenden Reaktionen zulässt. Einer der Klassiker, wo ich dezidiert meine Patientin dann auch immer mal gefragt habe, ist quasi in dem Alter der Perimenopause 42, 45 plus auch das Auftreten der Gürtelrose. Ja, was ja eine klassische Fehlleistung des Immunsystems unter Stress oder unter Situationen ist, wo es eben nicht so gut funktioniert, dass dann im Körper verbleibende Viren quasi wieder aufflammen und dann sich beispielsweise in Form von einer Gürtelrose niederschlagen.
Frau Zeun, natürlich wollen wir noch fragen, was hilft denn uns? Welche pflanzlichen Mittel können wir nehmen, wenn wir Gelenkbeschwerden haben, Frozen Shoulder haben?
Da sind wir eher im Bereich der Immunmodulation mit immunmodulierenden Pflanzen. In Akutphasen kann das zum Beispiel die Echinacea sein, die eine Immunreaktion hervorruft. Für die Gelenkbeschwerden ist es aber auch wieder die Brennnesselwurzel, die sehr gute Dienste leistet. Zusätzlich die Strandkiefer oder besser gesagt ein Wirkstoff aus der Strandkiefer, das Pycnogenol, was speziell für Gelenkbeschwerden sehr gut bisher untersucht wird. Natürlich sind alle Studien noch nicht so groß, dass das zu einem Label führt. Über die Geldsituation hatten wir ja bereits besprochen. Die Hagebutte leistet sehr gute Dienste, die Angelika-Wurzel unter Umständen, aber auch der Boxhornklee.
Darf ich da nochmal einhaken, weil Sie haben Brennnessel zum Beispiel gesagt, die hatten wir im letzten Podcast erwähnt. Da hatten Sie gesagt, dass man sich diese Extrakte aus dem Reformhaus holt. Das sind dann keine Arzneimittel, richtig?
Doch.
Da steht auch im Reformhaus Arzneimittel drauf, ja?
Da steht pflanzliches Arzneimittel drauf.
Und wunderbar, gut.
Ich bevorzuge halt nicht mit Extrakten oder Ähnlichem, sondern, und das, über was ich gesprochen hatte, war der Frischpresssaft. Ah, okay. Brennnessel, Wurzel, Frischpresssaft. Ja, also wird die Pflanze, eine Arzneipflanze, speziell gezüchtet von der Brennnessel, speziell aus der Erde geholt, wird quasi ausgepresst. Der Geschmack ist gewöhnungsbedürftig, man bekommt es runter und das ist ein pflanzliches Arzneimittel.
Ja, das ist doch ein guter Tipp, finde ich.
Und viele Frauen reiben dann gern auch mit einem Schmerzmittel oder so ein. Gibt es da auch noch eine spezielle Empfehlung, was man pflanzlich zum Einreiben nehmen könnte für die Gelenke?
Da ist aus der Phytotherapie einmal die Counter-Irritant, also dass man sagt, man nimmt reizende ätherische Öle und über die Überwärmung führt man dann quasi eine Aktivierung der Durchblutung durch. Da sind wir dann bei dem klassischen Kampfer oder Ähnlichen. Und ohne Rationale meinerseits haben doch auch viele Patientinnen sehr gute Erfahrungen mit Rotöl, also mit Johanniskraut versetzten Öl gemacht. Gibt es auch in der Apotheke als unter dem Namen Rotöl. Dazu ist zu sagen, außer einer gesteigerten Lichtempfindlichkeit hat dieses Rotöl zum Glück nicht die ganzen Interaktionsnebenwirkungen, wie wenn Johanniskraut geschluckt wird. Das ist auch so eins der klassischen Fehlinterpretationen, wenn wir über traditionelle Pflanzenheilkunde nachdenken, ist, dass wir davon ausgehen, die haben das alles geschluckt. Das stimmt überhaupt nicht.
Okay.
Stimmt aus verschiedenen Gründen nicht. So die generelle Aufbereitungsform, die wir heute kennen, ist zum Beispiel, dass ein Tee gekocht wird, ja, wo es auch Unterschiede zwischen einem Haustee und einem zubereiteten Arzneitee gibt. Aber allein sauberes Wasser zur Verfügung zu haben, war schon eine Leistung. Dann dieses Wasser auch regelmäßig zu kochen, war die zweite Leistung. Das ist in der traditionellen Heilkunde auch eine Behandlungsmöglichkeit gewesen, aber anstatt sehr viel Tee zu trinken, wurde zum Beispiel wesentlich mehr geräuchert Pflanzen. Das ist etwas, was die klassische Medizin, die quasi von Wirkstoffleveln ausgeht, die im Blut nachweisbar sind, schwierig quasi dann in sauberen Studien wirklich nachzuweisen. Wir haben hier in Deutschland aus meiner Sicht leider auch eine Trennung zwischen der Pflanzenheilkunde und der Aromatherapie. Da muss ich sagen, das finde ich nonchalant gesagt Schwachsinn, weil die ätherischen Öle werden von den Pflanzen produziert und sind ein Bestandteil der Phytotherapie, also der Pflanzenheilkunde, und sollten nicht getrennt davon betrachtet werden.
Sie haben ja schon gesagt, diese überschießenden Reaktionen unseres Immunsystems auch, da passt, glaube ich, die Frage von der Birgit auch ganz gut dazu. Sie ist 63 Jahre alt, leidet seit 9 Jahren an einer Histaminintoleranz. Sie hat gelesen, dass Histamin auch durch Progesteron abgebaut wird. Auch ein befreundeter Arzt hat ihr von einer Histaminabbaustörung in den Wechseljahren berichtet. Nun Ihre Frage, haben Sie dazu Informationen und was können betroffene Frauen tun? Hängt das damit zusammen, diese Histaminintoleranz, diese Reaktion sozusagen?
Also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu behaupten, dass Progesteron Histamin abbaut. Aber ein regelmäßiger Zyklus, zu dem quasi dann auch ein Gelbkörperhormon gehört, stellt ganz besondere oder hat ganz besondere Interaktionen mit dem Immunsystem. Sie müssen sich vorstellen, das Progesteron wird ja nicht ohne Grund gebildet. Ja, das Ziel des weiblichen Zykluses ist es, primär für eine Schwangerschaft zu sorgen. In der zweiten Zyklushälfte, Progesteron steigt an, der Gelbkörper entwickelt sich. Entsprechend des Wunsches der Natur ist eine Schwangerschaft entstanden. Die Schwangerschaft oder der Embryo oder die Blastozyste, der Embryo, der sich einnistet, ist aber zur Hälfte Fremdgewebe. Und vor allen Dingen am Anfang im Einnistungsprozess ist eine Schwangerschaft ein unglaubliches Wunderwerk. Da wird Frau Schaudig mir recht geben. Auch aus dem Aspekt, dass der weibliche Körper diese Implantation der Eizelle der Befruchteten tolerieren muss und nicht sofort Fresszellen und das ganze Immunzellenbataillon anrückt und sagt, Fremdkörper zur Hälfte fremd, weg damit. So, und dieser Prozess wird über Progesteron unterstützt. Das heißt also, Progesteron hat massive Einflüsse auf das Immunsystem, primär unter dem Aspekt des Schutzes einer Schwangerschaft, inwieweit es dann quasi direkt mit der Histaminausschüttung zu tun hat, die ja quasi eine Reaktion des Immunsystems und der Bekämpfung von Fremdkörpern, Schaffung von Entzündungsprozessen geht, ist nicht meine primäre Baustelle. An der Stelle lehne ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster. Mhm. Aber ja, es ist sehr wahrscheinlich, es ist eine Gegebenheit, dass Progesteron massiv Immunreaktionen beeinflusst.
Mhm. Und gäbe es eine Empfehlung für die Birgit?
Also wir haben ähnlich wie den Östrogenmodulatoren relativ wenig Pflanzen, die quasi menschliches Progesteron oder menschliches Gelbkörperhormon nachformen, ja, und suffiziente, also ausreichende Reaktionen an diesen Rezeptoren oder so hervorrufen. Ich empfehle an der Stelle, das dann komplexer beispielsweise anzugehen, weil unser größtes Immunsystem ist zum Beispiel der Darm. Und der leidet massiv, wenn wir uns anschauen, dass einer der Hauptbestandteile der Ernährung in unseren Breiten zum Beispiel milchsauer vergorene Lebensmittel gewesen sind. Ja, über die Fermentierung wurden die Lebensmittel haltbar gemacht und darauf ist unser Darmmikrobiom geschult. Ja, die brauchen oder möchten ihre milchsauer vergorenen Lebensmittel. Wenn die Birgit eine Histaminabbruchstörung hat, dann hat sie wahrscheinlich auch eine Laktoseintoleranz oder schon mal versucht, auch Laktoseprodukte wegzulassen. Da fällt für den Darm ein weiterer Stützpfeiler für milchsauer vergorene Lebensmittel wie Joghurt und so weiter meistens auch noch weg. Und aus unserer Ernährung sind solche Sachen wie zum Beispiel Sauerkraut oder fermentierte Kohlsorten fast obsolet geworden und verschwunden.
Aber die würden helfen.
Und eine Stützung des Darmmikrobioms wäre einer meiner ersten Ansatzpunkte, zu sagen, okay, man versucht mit guten Produkten, ja, die auch eine Wirksamkeit nachgewiesen haben, die Stämme beinhalten, die unter Umständen sich im Darm auch ansiedeln können. Einerseits das Mikrobiom des Darms zu stützen, aber hauptsächlich auch für Ernährung der Mitbewohner zu sorgen. Und an der Stelle sind das quasi Sauerkraut und Kokagé. Ich habe Patientinnen, denen habe ich unverschämterweise Sauerkrautsaft zum Beispiel mit 2x4 cl am Tag verschrieben. Die haben mich erst entgeistert angeguckt und gesagt, das kriege ich nie runter. Inzwischen habe ich die Rückmeldung, ich kann nicht mehr ohne und mir geht's besser.
Okay. Nur mal so an Frau Schaudig noch die Frage, die ist 63, die Birgit, und will ja auch keine Hormontherapie beginnen. Aber könnte man versuchen, der Progesteron mal zu geben und zu gucken, ob es besser wird oder ist das der falsche Ansatz?
Also ich muss gestehen, ich verlasse mich ja immer auf evidenzbasierte Medizin. Ich kenne null Studie dazu. Grundsätzlich haben wir auch neulich schon mal eine Hörerinnenfrage gehabt, wo es darum ging, um die Immunbeeinflussung durch Progesteron, wo ich das auch nochmal tatsächlich recherchiert habe. Ich bin da völlig bei Frau Zeun, was sie gerade erklärt hat, dass Progesteron auch dazu da ist, die Abstoßreaktion der frisch eingenisteten Schwangerschaft zu unterbinden. Also das wäre was völlig out of the box. Man könnte das versuchen, aber ich finde das problematisch, weil wir da keine Daten zu haben. Aber man kann mit der Patientin besprechen, individueller Heilversuch. Wir probieren es und wenn es besser wird, vielleicht. Was meinen Sie denn, Frau Zeun?
Ein Versuch wäre es wert, wobei ich würde es erstmal systemischer versuchen, aber in der Tat, wer heilt, hat recht. Und wenn es einen befreundeten Arzt gibt, der in einem individuellen Heilversuch damit positive Erfahrungen gemacht hat, wenn Studien dazu fehlen, ist es ein Versuch wert.
Also aber erstmal erste Empfehlung, Sauerkrautsaft.
Es wäre ein Versuch, ja. Immer wenn es um Intoleranzen geht, Nahrungsmittelintoleranzen, kommt bei Frauen als allererstes der Verzicht. Interessanterweise, ich glaube, es ist auch breit in der Literatur diskutiert worden. Wir haben sogar einen neuen Begriff dafür. Die sogenannte Late-Onset-Zöliakie wurde mal diskutiert, weil sehr häufig kommt es in Frauen 42 plus dann eben zur Entwicklung von Intoleranzen, die maßgeblich die Verdauungsfähigkeit oder die Toleranz gegenüber des Glutens betrifft. Laktose ist ganz vorne. Der Effekt ist, es wird immer mehr eingeschränkt und es fehlen quasi dann bestimmte Nährstoffe, um die immunologische Situation im Darm quasi aufzufangen. Und das wäre für mich erstmal ein rationaler Versuch zu sagen, okay, liebe Birgit, stelle deine Ernährung um, schaue, dass du jeden Tag milchsauer vergorene Nahrungsmittel zu dir nimmst. Dazu gehört Kefir, dazu gehört Sauerkrautsaft, dazu gehören fermentierte Lebensmittel. Plus, wenn das bereits so lange besteht, zu schauen, ist der Darm bereit, beispielsweise andere Bewohner wieder mit aufzunehmen. An der Stelle fehlen harte klinische Daten leider immer noch, obwohl wir mittlerweile Mikrobiomberaterinnen ausbilden etc. pp. An der Stelle muss man sich mal vor Augen halten, die Gesamtheit der Mikroorganismen im Darm bewegt sich zwischen 300 Gramm und fast einem Kilo. Hat bisher noch keiner nachgemessen, aber man geht halt davon aus, dass das die Masse an Mikrobiom ist, die sich im gesamten Darm befindet. Wie weit man dann kommt, quasi ein oder zwei Pillen am Tag zu schlucken und zu versuchen, da eine Verbesserung hervorzurufen, ist allein von der Masse her genau zu untersuchen. Nichtsdestotrotz habe ich gerade bei Intoleranzen oder eben überschießenden Immunreaktionen bei Frauen in der Perimenopause sehr gute Erfahrungen machen können, da mit diätischen Maßnahmen vorzugehen und das ohne primär auf einen totalen Verzicht zu setzen.
Okay. Ein Thema, was auch immer viele Frauen mir schreiben, ist das Problem mit den Haaren und mit der Haut. Karin zum Beispiel hat uns geschrieben, sie ist 42 Jahre alt und ihre Frauenärztin empfiehlt ihr jetzt eine Hormonersatztherapie, der ihre Östrogenwerte und Progesteronwerte sehr niedrig sind. Der FSH steht bei 133. Sie weiß aber von anderen Versuchen, dass sie Progesteron gar nicht verträgt. Da bekommt sie Kopfschmerz, Migräne, Depression. Und sie fragt sich jetzt, was sie gegen Haarausfall und vielleicht auch das drohende Osteoporose-Risiko machen kann, wenn sie keine Hormone nehmen möchte. Frau Zeun, Haarausfall, ist das was, was Sie behandeln könnten?
Ich kann es versuchen. Also vielleicht fragen wir erstmal Frau Schaudig, welchen Zusammenhang sie auf hormoneller Ebene zwischen den Wechseljahren und Haarausfall etc. pp.
Also das ist ein schwieriges Thema. Ich sehe viele Patienten mit Haarausfall und ich sage jetzt mal, um es auf die Pflanzenheilkunde zurückzuführen, gegen Haarausfall ist kein Kraut gewachsen, hätte ich fast gesagt. Also es ist ein schwieriges Thema. Hormonell kann es schon sein, zwei Aspekte. A, wissen wir, dass Östrogen gut für Haarwachstum ist. Ich habe das gesehen, dass bei meinen Töchtern nach der Pubertät die Haare viel dicker wurden. Das fand ich bemerkenswert. Das habe ich einfach so als klinische Beobachtung gesehen. In dem Moment, wo Östrogene im Spiel waren, wird bei Kindern das Haar dicker. Ich habe da noch nie eine Studie zugesehen, aber es ist mir einfach aufgefallen. Und deswegen deswegen umgekehrt, der Östrogenentzug nach der Menopause macht einfach einen geringeren Wachstumseffekt. Dann kommt noch ein zweiter Aspekt dazu. Die männlichen Hormone fallen mit der Menopause nicht deutlich ab. Die bleiben eigentlich so, wo sie sind. Die gehen so allmählich runter. Das heißt, wir haben plötzlich ein relatives Überwiegen von männlichen Hormonen, was dann als solches den Haarausfall verstärken kann. Es sind aber nur so ein bisschen Wischiwaschi-Thesen. Was mir immer auffällt, ist, dass die Patienten gehen zum Hautarzt und der sagt, androgenetische Alopezie, das ist der Fachbegriff für männlich hormongetriggertes Haarausfall. Dann messe ich die Androgenspiegel, die sind super niedrig. Dann rufe ich den Dermatologen an und sag mal, was ist denn das für eine Diagnose? Die hat gar keine Androgene mehr. Ja, trotzdem, also es scheint auch vielleicht eine verstärkte Empfindlichkeit der Rezeptoren an der Haarwurzel gegen Androgene zu sein. Ich persönlich empfinde das immer ein bisschen als Verlegenheitsdiagnose. Ich muss das mal so in den Raum stellen. Was ich finde, was man total beachten muss in den Wechseljahren, viele Frauen nehmen Medikamente ein, die den Haarausfall begünstigen können. Das wissen die aber oft nicht. Also zum Beispiel die Lipidsenker, die Statine machen das. Manche Blutdruckmittel machen das. Blutverdünnungsmittel können das machen. Nicht bei jeder Frau. Was ich immer mache, ist, dass ich sorgfältig nochmal gucke, gibt es irgendein Medikament, was vielleicht neu angesetzt wird, wo man einen Zusammenhang zwischen Beginn des Haarausfalls und der Beginn der Medikamenteneinnahme herstellen kann, finde ich einen super wichtigen Punkt. Und dann natürlich gut, man kann nach Mikronährstoffen gucken. Ich sehe interessanterweise häufig bei den B-Vitaminen einen Mangel, das ersetze ich dann mit, aber ich gebe zu, nicht so dollen Erfolg. Was ein wichtiger Punkt ist, trifft aber in der Menopause und danach nicht so richtig zu, ist der Eisenmangel. Das ist wirklich dramatisch. Ein zu niedriger Eisenspeicher führt zu deutlichen Haarausfallsymptomen. Das sehe ich immer wieder. Das betrifft vor allen Dingen Frauen in der Perimenopause, die nämlich da starke Blutungen haben, damit einen Verlust ihres Eisens. Da ist Eisensubstitution immer was. Und dann last not least mein Ansatz bei Haarausfall, gerade bei älteren Frauen, wo ich auch keinen Hormonversuch mehr machen würde. Also jemand jenseits der 60, da steige ich jetzt nicht ein mit Hormonen nur wegen des Haarausfalls. Das ist einfach nicht die richtige Indikation. Da machen wir Haarwasserversuche, insbesondere das Minoxidil haltige Haarwasser ist aus meiner Sicht das Einzige, was auch in klinischen Studien einen nachhaltigen Erfolg gezeigt hat. Da gibt es das alte Präparat, heißt Regain, aber es gibt jetzt ein Generikum, was deutlich billiger ist. Das geht übrigens auch ohne Rezept. Also das wäre in dem Fall mein Ansatz. Ich schicke die dann aber oft zurück zum Dermatologen, weil ich dann auch nicht mehr weiter weiß.
Gut, ich hake dann jetzt hier mal
genau.
Sie ein. Jetzt. Ich unterschreibe das alles komplett. Bis auf einen kleinen Aspekt, das ist die Verlegenheitsdiagnose, die Sie anführten. Ich habe ja neben Phytotherapie auch mal was Richtiges gelernt und beschäftige mich mit dem Steroidstoffwechsel. Das, was wir sehen, ist nicht unbedingt quasi eine Steigerung des Testosterons, sondern wir sehen über die Ermüdung der 21-Dehydroxylase, das ist hochakademisch, eine Verschiebung zwischen Testosteron und Dihydrotestosteron. Wir haben im Verhältnis quasi Testosteron zu Dihydrotestosteron einen Anstieg des Dihydrotestosterons. Interessanterweise ist das ein Aspekt, der bei Männern, also in der Andrologie, sehr stark beachtet wird. Der führt nämlich dann zum Wachstum der Prostata. Und da gibt's dann auch verschiedene Medikamente für, um quasi dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Es gibt in der Phytotherapie zum Beispiel die Sägepalmfrüchte, die Indikation benigne Prostatahyperplasie haben. Für den Haarausfall bei den Frauen, neben allen Sachen, die Sie benannt haben, wie der niedrige Eisenspiegel, wie neu angesetzte Medikamente, wie der Abfall des Östrogens, kann es in der Verschiebung des Gesamtsystems und des Stoffwechsels der unterschiedlichen Steroidhormone im Körper quasi derselbe Hintergrundeffekt sein wie bei den Männern, der dann quasi bei den Frauen zum Wachstum vom Damenbärtchen führt und unter Umständen eben auch zu dem Haarausfall. In der Phytotherapie bei meinen Frauen setze ich dann meistens Sägepalmfrüchte an. kriegt dann ganz nervöse Rückrufe, wenn die Patientinnen sich das Medikament dann aus der Apotheke besorgt haben, wo sie sagen, ja, haben Sie jetzt hier einen Fehler gemacht, weil da steht irgendwie drauf, Behandlung benigne Prostata-Hyperplasie, ich habe doch gar keine Prostata. Das führt dann zu langen Erklärungsversuchen und es ist uns oder mir gelungen, dramatischen Haarausfall, also jetzt nicht im Sinne von einer Alopecia areata, was quasi wirklich beim Dermatologen dann wesentlich besser aufkam, Haarausfall zumindest zu stoppen.
Also man könnte sich diese Produkte in der Apotheke holen und nach Dosierung...
Oh, bitte keine Selbstversuche.
Okay.
Ich hoffe, es ist klar geworden, bei den Sachen, die wir jetzt besprechen, sprechen wir über Medikamente. Nur weil die quasi so sanftmütig sind und nicht so viele akute Nebenwirkungen machen und von daher der Gesetzgeber gesagt hat, ja Herrgott nochmal, wenn die Leute jetzt nicht tot davon umfallen, um es mal auf die Spitze zu treiben, wenn sie das einnehmen, dann können wir es auch freiverkäuflich machen. Dann muss die Kasse nicht noch zusätzlich irgendwie für die Verschreibung von einem Phytotherapeutikum zahlen, was dann sowieso selbst bezahlt werden kann. Es kann aber dazu führen, dass es A nicht wirkt, weil die Ursache eine ganz andere ist, die die Patientin aber übersieht, ja, dass das damit auch im Zusammenhang stehen kann, weil der Haarausfall ist das, was sie am meisten stört, beziehungsweise wirklich Nebenwirkungen haben im Zusammenhang mit anderen Medikamenten, dass ich eigentlich von einem Selbstversuch bei solchen Sachen, die vor allen Dingen so langfristig schon da sind, ja, eigentlich abrate. Das kann nur schief gehen.
Also auch da möchte ich nochmal einhaken. Für diesen Hinweis, Frau Zollen, bin ich total dankbar. Man muss es einmal anschauen. Man muss auch mal gucken, ob es tatsächlich eine krankhafte Androgenvermehrung ist. Auch das sehen wir gelegentlich. Es gibt super selten, aber sowas gibt es, Tumore, die Androgene produzieren. Also man muss einmal checken. Und vielleicht ganz kurz, Frau Zollen, ich finde Ihren Hinweis nochmal super spannend und werde mir das auch nochmal überlegen. Also was wir auch messen, ist das Abbauprodukt von dem Dihydrotestosteron. Dihydro zu messen bringt gar nichts aus meiner Sicht, weil ich nicht sehe, was ist da los. Wir messen das Androstandiolglucuronid, das ist jetzt vielleicht für die Hörerin ein bisschen speziell, aber daran erkennen wir, ob dieser Prozess an der Haarwurzel tatsächlich greift. Wir haben den Eindruck, dass manche Medikamente genau über diesen Mechanismus die Probleme machen. Wir wissen das zum Beispiel von manchen Antiepileptika, die Frauen kriegen Akne, wenn sie die nehmen, und wenn wir dann dieses Abbauprodukt messen, sehen wir, aha, da ist der Übeltäter. Also ich bin total dankbar und es ist praktisch eine Hemmung des Enzyms, was diese beschleunigte Androgenbildung an der Haarwurzel macht, die man vielleicht auch pflanzlich beeinflussen kann. Bin ich total dankbar für diesen Tipp. Ich sehe schon, Frau Zollen, wir müssen noch mal privat telefonieren. Ich habe so eine ganze Menge von Fragen.
Das können wir gerne machen. Aber ich möchte an der Stelle wirklich noch mal für die Hörerinnen auch die Warnung vorausschicken. Also nicht nur die selbst verschriebenen Medikamente können ein Problem sein. Ich habe ein Beispiel aus meiner Praxis, einer Patientin, die war Phytotherapie und so weiter, sehr aufgeschlossen. Die hatte alle Symptome der Wechseljahre. Ja, sie hatte sehr starke Hitzewallungen, sie hatte Haarausfall, sie hatte Schlafstörungen, sie hatte Nachtschweiß. Sie hat ihre Ernährung umgestellt und freute sich, dass sie darüber abnahm. Irgendwann kam sie dann zu mir mit ihren selbstdiagnostizierten Wechseljahrsbeschwerden, hatte für alles eine Erklärung, war sehr belesen. Leider waren es keine Wechseljahrsbeschwerden, sondern es war eine Form von Blutkrebs, den sie mit ihren Selbsterklärungen nicht auf der Karte hatte. Und wir konnten sie Gott sei Dank rechtzeitig dann doch noch einer Behandlung zuführen. Was ich damit sagen möchte, ist keine Angstmacherei. Es ist nicht immer Krebs, aber gerade bei langdauernden Beschwerden, die sich verschlimmern, gehört das in die Hände von Fachpersonal. Und nicht mehr in den Bereich der Selbstdiagnostik, in den Bereich von, ich bin jetzt seit 8 Wochen bei Instagram unterwegs und staune wirklich, welche Empfehlungen Frauen sich da völlig unkritisch bezüglich Schilddrüsenhormone, bezüglich Testosterongaben irgendwie gegenseitig geben. bitte, solche Sachen mit dem nötigen Funken Skepsis begegnen und bei Beschwerden wirklich Fachpersonal konsultieren.
Und wir haben gelernt, selbst bei Phytotherapie sollte man sich eigentlich fachlichen Rat suchen, ne? Und nicht einfach selber in die Drogerie oder Apotheke gehen und dann mal probieren.
Also wenn, dann wenigstens in die Apotheke, weil die Apotheker stellen dann zumindest die ich kenne, wenigstens noch ein paar Fragen, warum die Patientin jetzt irgendwie dieses Medikament mitnehmen möchte, was ja auch Aufgabe des Apothekers ist, da zu beraten. Aber bitte auf keinen Fall irgendwelche Heilsversprechen aus dem Internet, die quasi volle Lust oder sonst was versprechen. Solche Dinge gehen regelmäßig schief.
Christine hat uns geschrieben, sie ist 48 Jahre alt, hat eine psychisch belastende Zeit hinter sich. Die Gynäkologin gab ihr dann Baldrian-Tropfen mit Johanniskraut. Das hat ihr nicht geholfen. Und sie las nun den Bericht einer 52-jährigen Frau, die auf pflanzliche Menoprodukte schwört. Darin enthalten sind Vitamin C, B6, Jamswurzel, Mönchspfeffer, Hopfen, Schafgarbe und Eisen. Sie sagt, ich selbst habe auch eine Zeit lang Produkte eines anderen Herstellers genommen und nach anfänglicher Euphorie noch keinen nachhaltigen Erfolg gespürt. Meine Frage ist, was taugen solche Menomix-Produkte? Frau Zeun, was sagen Sie?
Sie taugen hauptsächlich dem Geldbeutel des Herstellers. Das, was Sie jetzt hier als Mischung genannt haben, könnten wir jetzt ein Ratespiel an Frau Dr. Zeun veranstalten, was bitteschön steht irgendwie auf dem Label, für was das gut sein soll. Ich gehe davon aus, dass keines der Produkte, weder die Jamswurzel noch der Mönchspfeffer noch der Hopfen, warum dann Schafgarbe noch mit dazu soll, entzieht sich so ein bisschen meiner Rationale völlig. Und Eisen als Mischung gegen psychisch belastende Zeiten wirksam sein sollen. Das ist ein Produkt, was zusammengemischt ist, was in die Progesterone-Richtung geht, Hopfen als Beruhigung, aber gleichzeitig mit einem Östrogen wirksamen Anteil. Ich gehe aber davon aus, dass keines der enthaltenen Pflanzen in der Dosierung eingesetzt wird, die eine Wirkung hat. Und nein, nur weil man dann ganz viel, was nicht wirken kann, zusammenmischt, entsteht zwingend eine Wirkung. Wenn ihr Baldrian und Johanniskraut nicht geholfen hat, was interessanterweise vor allen Dingen bei nervöser Unruhe häufig der Fall ist, würde ich einen Behandlungsversuch setzen wollen mit der Passionsblume und gegebenenfalls auch dem Hopfen, den Hopfen aber in einer höheren Dosierung, das aber auch nur dann wieder, wenn quasi gleichzeitig zum Beispiel Hitzewallungen bestehen. Ansonsten bei nervöser Unruhe, spannenderweise, ist eines der traditionellen Arzneimittel, was leider nicht in moderner Form evidenzbasiert die Studien hat, aber in historischer Literatur immer wieder auftaucht, ist der Ackerschachtelhalm. Ja, der quasi eine Strukturierung machen soll, vor allen Dingen, wenn Frauen zappelig und unruhig sind. Interessanterweise ist ein extrem hoher Anteil an Kieselsäure enthalten. Das sorgt für entsprechende Ausspülung, aber natürlich auch für Versorgung des Organismus mit notwendigen Mineralstoffen. Ich setze es bei verschiedenen Frauen bei entsprechender Indikation ein, auch bei nervöser Unruhe in Zusammenhang mit Weißdorn, und habe da eigentlich auch ganz gute Erfolge aufzuweisen, die ich nicht mehr im Bereich des Placebo-Effekts sehen würde.
Und damit sind wir am Ende dieser zweiten Folge zur Phytotherapie in den Wechseljahren. Dankeschön an Sie, Frau Zeun, dass Sie so geduldig alle unsere Fragen beantwortet haben. Danke natürlich auch an Sie, Frau Dr. Schaudig.
Ja. Hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch Frau Zeun nochmal.
Vielen, vielen Dank. War sehr spannend. Auf Wiederhören und hoffentlich auf bald.
Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Dann geht es mal wieder nur um eure Fragen. Ihr habt uns gebeten, mal genauer auf die Gestagenpille zu schauen. Die empfiehlt Frau Schaudig ja gerade bei starken Hormonschwankungen in der Perimenopause. Wir wollen erklären, wie funktioniert die genau? Warum habe ich trotzdem manchmal Zwischenblutungen? Und kann das Gestagen auch Brustspannen machen? Diese und mehr Fragen beantworten wir dann in 2 Wochen. Und wenn ihr bis dahin mal einen anderen Gesundheitspodcast hören wollt, habe ich einen Hörtipp für euch. Ich lege euch unseren Podcast Kekulés Gesundheitskompass ans Herz. Der Wissenschaftler und Virologe Alexander Kekulé erklärt Hintergründe rund um Medizin und Gesundheit, bewertet relevante Studienergebnisse und spricht auch über aktuelle gesundheitspolitische Entscheidungen. In einer der letzten Folgen bespricht Susanne Böttcher mehrere Fälle von Betrug in der Wissenschaft und fragt, kann man immer sicher sein, dass Wissenschaftler seriös und unabhängig arbeiten? Kekulés Gesundheitskompass hört ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir von Hormongesteuert freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Lasst gern auch eine Bewertung für uns da. Und wie immer gilt, erzählt es gern weiter an eure Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen, Partnerinnen und Partner. Mein Name ist Katrin Simonsen. Ich freue mich, wenn ihr mir euer Feedback schreibt über unsere Mailadresse hormongesteuert@mdraktuell.de. Hormongesteuert hört ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudich.